Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon kannst spüren, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn, eine berührende und bereichernde Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von dieser Predigt.
Wie begegnet Gott dem Mensch, gerade dann, wenn er hoffnungslos, mutlos und schwer zu ertragen hat? Heute Morgen wollen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es ist ein Thema, das eine grosse Tragweite hat. Es ist etwas, das mich auch in meiner Rolle als Jugendpastor immer wieder beschäftigt. Nach den neuesten Zahlen vom Bundesamt für Statistik leiden mindestens 10% der Schweizer Bevölkerung an mittelschweren bis schweren Depressionssymptomen, wobei Jugendliche häufiger betroffen sind als ältere Menschen. Und natürlich ist das ein Thema, das uns alle betrifft, auch wenn wir uns selber in dieser Statistik nicht finden würden. Uns ist ein Leben gegeben, das nicht immer reibungslos läuft. Neben Depressionen gibt es viele weitere Zustände, die unser Leben erdrücken. Realisiert habe ich persönlich die Tatsache zum ersten Mal vor 26 Jahren, als mein Zwillingsbruder tödlich ist verunglückt. 9,5 Jahre von meinem Leben waren wir immer im Doppelpack unterwegs. Und ganz tragisch ist mir ein Mensch entrissen worden, der einen wichtigen Teil meiner Identität ausmacht. Wo ist Gott in all dem? In der Niedergeschlagenheit, in der Erschöpfung, in der Brutalität des Lebens? Diese Frage, die möchte ich mit euch heute Morgen mit einem bestimmten Beispiel anschauen. Ihr seht hinter mir auf der Leinwand das Bild von einer biblischen Szene. Es ist die Szene aus dem 1. Könige Buch Kapitel 18, wo sich Gott ganz gewaltig zu erkennen gibt. In der Bildmitte seht ihr einen Altar, der aus Steinen gemacht ist und ein Brandopfer drauf. Und vom Himmel oben runter kommt verschlingendes Feuer auf den Altar runter. Links vom Altar mit grauen Haaren und grauem Bart sehen wir den Prophet Elia, der am Boden knäuelt. Und um ihn herum schliesslich ein Paar von 450 Baalspriestern, die ganz erschrocken das Feuer anschauen. Heute geht es um die Geschichte von Elia. Sie bringt uns eine wichtige Wesensart von Gott näher. Wir erleben in der Beziehung zwischen ihm und zwischen Elia, was für ein Gott das er ist. Die Geschichte soll aber auch ein Beispiel sein, wo wir selber etwas lernen können für unseren persönlichen Umgang mit Menschen, die in einer Krise stehen. Mein Ziel von heute Morgen ist also, zwei Sachen zu beleuchten. Zum einen möchte ich durch die Geschichte zeigen, mit was für einem Gott das wir in schweren Zeiten zu tun haben. Und zum anderen soll das Beispiel, soll die Geschichte, soll Gott uns zum Vorbild werden für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen können. Und zwar gerade dann, wenn das Leben nicht einfach ist. Und für das zu erreichen, nehme ich euch heute mit in drei Szenen aus dem Leben von Elia. Die erste Szene, die ihr hinten auf der Leinwand seht, ist euch schon vorgestellt worden. Wir befinden uns dort im 9. Jahrhundert vor Christus. Das israelitische Reich war schon seit ein paar Jahrzehnten aufgeteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Im Nordreich war Ahab der König und seine Frau hat Isabel geheissen. Die Bibel beschreibt der Ahab als einen von diesen Königen, die sich ganz stark abgewandt von Gott. Seine Frau Isabel gilt als eine Frau mit grosser Tatkraft und mit grosser Grausamkeit. Sie hat zur damaligen Zeit dafür gesorgt, dass die Verehrung vom Götzen Baal und von Göttin Aschera im Nordreich vorantrieben wird. 450 Baalspriester und 400 Priester von Aschera sie von dem Königshof dann zumal finanziert worden. Andere Priester, andere Propheten hat man nicht mehr getötet. Man hat sie verjagt oder sogar umgebracht. Die Bibel erzählt uns weiter, dass der Kult extrem furchtbar war. Extreme sexuelle Ausschweifungen, kultische Prostitution haben zu diesem Kult dazugehört. Der Höhepunkt der Gottesdienste zu Ehren von Baal waren Kinderopfer. Kinder, die von ihren Eltern höchst persönlich umgebracht wurden. Als Vater von Jöni denke ich mir, wie furchtbar müssen gewisse Götzen gewesen sein. Und in dieser Situation, in diesem furchtbaren Kult, schickt Gott den Prophet Elia. Und wir sehen schon hier, Gott ist ein Beziehungsgott und Gott schaut nicht einfach zu. Gott handelt. Und so kommt es auf dem Berg Karmel zum Showdown zwischen Elia und zwischen diesen 450 Baalspriestern. Ich lese euch den Text dazu vor. Ihr seht ihn hinten eingeblendet. Da sprach Elia zum Volk. Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Dort aber stehen 450 Propheten von Baal. Und nun bringt uns zwei junge Opferstiere. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke zerteilen und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr, die Propheten von Baal, euren Gott an. Ich aber werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Der Ausgang von diesem Showdown seht ihr ja schon hinter dem Bild von dieser Szene. Baal und die Aschera machen keine Wank. Gott aber schon. Er schickt Feuer vom Himmel und setzt dem zerstörerischen Kult ein Ende. Das Volk von Israel zeigt sich überzeugt und beeindruckt. Durch das, was Gott durch Elia gemacht hat, sie sind zurückgekehrt zur Beziehung zu Gott. Wir sehen hier in dieser ersten Szene einen Gott, der mächtig handelt. Die Königin Isabel aber ist natürlich absolut nicht einverstanden über die Art und Weise, wie Elia mit ihren Priestern ist umgegangen. Und so schickt sie einen Boten zu ihm und droht ihm, innerhalb von 24 Stunden sein Leben auszuradieren. Als Reaktion auf diese schwere Drohung flüchtet Elia. Er flüchtet vom Nordreich ins Südreich und er findet sich schließlich nach ein paar Tagen auf der Flucht, findet er sich wieder alleine, erschöpft und ziellos in der Wüste. Was wir hier jetzt in dieser Geschichte mit dem Elia sehen, ist ein Wendepunkt. Wir sehen nicht mehr eine selbstbewusste und eine starke Persönlichkeit. Die erste Szene zeigt uns der Elia als ein Glaubensheld. mutig, kraftvoll, kompromisslos. Ein Mann voll von innerer Kraft und Vertrauen. Aber schon ein paar Verse weiter finden wir der gleiche Elia, zumindest in der Wüste, erschöpft, kraftlos und lebensmüde. In diesem absolut menschlichen und nachvollziehbaren Zustand bittet er um das, wovor er eigentlich ist geflüchtet. Und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorgänger. Und die Aussage führt uns zum zweiten Bild, zur zweiten Szene. Der erschöpft und hoffnungslos Elia hockt unter einem Strauch, alleine in der Wüste. Er ist müde vor Flucht, kraftlos und unter Verfolgung. Er ist an diesem einsamen Ort überzeugt, dass es ihn früher oder später genauso wird treffen wie viele Propheten vor ihm. Viele, die irgendwann auf der Erde ebenfalls sie verfolgt und sie ausgelöscht wurden. Wo ist Gott jetzt? Welche Reaktion erwarten wir hier oder würden wir erwarten? Weil in dieser Szene gibt es keinen Lärm. Es gibt keine Zeugen. Es gibt keine gewaltigen Kulissen. Es gibt keinen Showdown. Hier sind nur zwei. Der Elia auf der einen Seite, lebensmüde, am Ende ohne Hoffnung und kraftlos. Und da ist Gott. Irgendwo. Die Szene könnte zur ersten Szene nicht unterschiedlicher sein. Wie geht jetzt Gott mit dieser Situation um? Hast du dir das auch schon gefragt, wenn du dein Leben oder das von anderen Menschen hast gesehen und die Not dort drin hast erkannt? Auch wenn wir selber bei unserem Leben nicht viele Parallelen sehen können zum Leben, das der Elia hatte, so können wir uns aber ganz sicher mit dieser Szene, mit dem Bild vom erschöpften Mensch identifizieren. Ein erschöpfter Mensch zumindest von trostlosen Lebensumständen. Wir leben in einer Zeit, wo unser komplexes und individuelles Leben uns immer wieder zusetzt, immer wieder überfordert und auch immer wieder lähmend ist. Wir erleben, dass viele Menschen, wie beim Elia, Grundlagen abhanden kommen für ein Leben in Zuversicht und ein Leben mit einer Perspektive können zu leben. Viele Menschen finden sich in der Wüste wieder und wissen nicht, wie raus. Was macht Gott jetzt? Hier in unserem Beispiel. Kommt er wieder mit Feuer? So wie er es in der ersten Szene hat gemacht. Erfüllt er vielleicht sogar den Sterbenswunsch von Elia? Selbstverständlich hat Gott genauso wie auf dem Berg Karmel diese Situation hier vollkommen im Griff. Wir lesen weiter. Und Elia legte sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis an den Berg Gottes, den Horeb. Gott begegnet dem Elia zuerst mit einer Berührung. Es ist keine grosse Feuerflamme, es ist kein Sturm und kein gewaltiges Spektakel, sondern eine einfache, ruhige, liebevolle Berührung. Nach dem Wecken versorgt er Elia mit den einfachen Grundbedürfnissen und er zeigt ihm die nächsten Schritte auf. Gott reagiert nicht auf sein Selbstmitleid und auch nicht auf seinen Todeswunsch, sondern er begegnet ihm sanft und mit ganz klaren Ansagen. Iss und trink, weil dein Leben soll an dieser Stelle noch nicht fertig sein. Und Gott schickt Elia weiter auf die Reise. Eine Reise, die ihn nach 40 Tagen und Nächten an Berg Horeb führt. Und an dieser Stelle begegnet ihm Gott noch einmal auf eine ähnliche Art und Weise wie auch schon in der Wüste. Wir lesen auch diesen Abschnitt von dieser Begegnung miteinander. Dort ging Elia in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Und hier, an dieser dritten Szene in der Hölle, hier begegnet uns wieder der Gegensatz zu unserer ersten Szene. Gott tritt in Beziehung zum Elia auf eine ganz sanfte, ruhige Art und Weise. Er lässt zwar zuerst einen Sturm kommen, dann ein Erdbeben und am Schluss wieder das Feuer. Aber er ist nicht darin zu finden. Seine Begegnung mit dem Elia ist schlussendlich nichts Gewaltiges, sondern leise und intim. Es ist fast so, als würde Gott dem Elia sagen: Schau, auch wenn ich mich häufig in grossen Naturschauspielen zu erkennen gebe, so ist es hier eben nicht der Fall. Sondern hier, an dieser Stelle von deinem Leben, begegne ich dir sanft, ruhig und liebevoll. Ich brauche nicht immer die grosse Bühne, wenn ich mit dir unterwegs bin. Und ich glaube, genau das können wir auch 3000 Jahre später für unser Leben mitnehmen. Gott tut auch heute noch Grosses. Gott braucht auch heute noch seine grosse Bühne. Aber genau so begegnet er uns auch ganz sanft. Welche Reaktion kommt denn jetzt von Gott ganz konkret auf das, was der Elia hier sagt? In dieser Hölle beklagt er nämlich zweimal seine aktuelle und seine schwere Situation. Und wir können nirgends im biblischen Text eine mündliche Stellungnahme von Gott auf das Klagen finden. Und ich glaube, Gott scheint das ganz bewusst nicht zu machen. Und zwar, weil er den Elia nicht im Selbstmitleid lassen möchte. Wir lesen später, dass Gott ihm in diese schwere Situation eine neue Perspektive gibt und einen Weg nach vorne. Auch hier ist die Reaktion von Gott einfach und klar. Und es steht, da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Anstatt Elia also jetzt für die Zukunft zu schonen und ihn vor weiteren Problemen zu bewahren, stattdessen geht Gott mit ihm direkt zum nächsten Schritt. Aus notfallpsychologischer und seelsorgerlicher Sicht macht Gott hier alles richtig, obschon es auf den ersten Blick ein bisschen heftig daherkommt. Gott weiss eben tatsächlich, was er macht. Im Moment vor Not, im kraftlosen Zustand der Wüste, in dem Moment tritt Gott durch einen Engel in eine Beziehung mit dem Elia. Er berührt ihn ganz sanft und begegnet ihm auch später auf eine ganz persönliche Art und Weise in der Hölle. Und in dieser Hölle geht er schließlich eine Betreuungsstufe weiter und er geht in ein Gespräch mit dem Elia. Er lässt dem Elia die Not erzählen. Gott versorgt Elia außerdem in der ersten Phase mit Essen, mit Trinken und er hilft ihm, körperlich wieder auf die Beine zu kommen. Auch hier ist der Umgang liebevoll, aber mit einfachen und ganz klaren Hilfestellungen für die richtige Priorisierung der nächsten Schritte. Und als dritten und letzten Akt führt Gott ihn zurück ins Leben vor der Krise. Zurück in seine Berufung als Prophet. Zurück auf den bekannten Weg, aber nicht mit dem Blick nach hinten, sondern mit einer Perspektive nach vorne. Ihr seht hinten auf der Leinwand ein weiteres Bild eingeblendet. Es zeigt die Unfallstelle von meinem Zwillingsbruder direkt vor unserem Elternhaus. Das Einzige, was auf diesem Bild noch an die Zeit erinnert, ist der Baum rechts auf dem Feld. Unsere Nachbarn haben den Baum dann zumal für ihn ganz als ein kleines Bäumchen gepflanzt. Er ist dann zumal nebst ein paar anderen ganz grossen Bäumen gestanden und ganz klein und unscheinbar gewesen. Ohne grossen Lärm ist er durch die Zeit durchgewachsen und hat sich zu einem grossen und schönen Baum entwickelt. Und er steht für mich genau dafür, dass Gott sich auch ganz sanft zeigen kann. Wenn ich jetzt wirklich schaue zu dieser schweren Zeit in meinem Leben, dann stelle ich fest, dass Gott mir dann durch die Menschen aus der EFG auch so begegnet ist. So, dass ich neben dieser schlimmen Erfahrung, die ich dann gemacht habe, auch viel Schönes erlebe. Im Nachhinein sehe ich Umgangsformen, die Gott auch bei Elia hat angewendet. Ein paar EFGler sind dann zumal auf eine ganz liebevolle Art und Weise ganz sanft mit mir in Berührung getreten. Ich erinnere mich nicht mehr alles, aber zwei Begegnungen habe ich nicht mehr vergessen. Die eine ist die, wo mein älterer Bruder und ich bei der Familie eingeladen wurden zum Hamburger Essen. Einfach für uns zu zeigen, dass man sich um uns kümmert. Etwas, was ich besonders noch weiss, ist, als Kind hat man immer das Gefühl, wenn man einen Hamburger bekommt, gibt es da die zwei Brötchen und Tomaten und alles. Es hat einfach das Fleisch gegeben. Ich dachte, du hast doch kein Hamburger. Aber ich habe dann gelernt, okay, das Fleisch selber ist ja der Hamburger. Ganz einfache Geste, die natürlich als Kind, ja, das Fleisch reicht ja eigentlich. Die zweite Begegnung war mit einer älteren Dame, die neben dem Sarg den Arm um mich gelegt hat und mir gesagt, dass Gott uns alle durch die Zeit dreht und dass mein Leben an dieser Stelle hier darf weitergehen und wird weitergehen. Mit klaren, einfachen Worten und einer einfachen Berührung hat sie meinen Blick ausgerichtet, weg von mir selber, für eine hoffnungsvolle Zukunft. Wie begegnet Gott dem Menschen? Gerade dann, wenn er hoffnungslos und mutlos ist und schwer zu ertragen hat. Diese Frage haben wir heute Morgen anhand der Geschichte mit dem Elia zusammen kurz angeschaut. Mein Ziel war es, aufzuzeigen, mit was für einem Gott, dass wir seinen Sonnenfall zu tun haben. Es ist ein Gott vor Beziehung. Einer, der uns sanft begegnet, der sich um uns kümmert und uns mit klaren Wegweisungen möchte ausrichten zu einem Leben führen in seine Richtung. Er holt uns raus aus der Selbstzentriertheit und dem Selbstmitleid. Er verschafft uns eine neue, hoffnungsvolle Perspektive. Das zweite Ziel war, von diesem Beispiel zu lernen, wie wir als Gemeinde zu einem Ort werden, wo Menschen mit schweren Lasten echte Beziehungen eingehen können, Gesprächspartner finden und Menschen, die sie versorgen, auch wenn es in einem ersten Schritt einfach eine warme Mahlzeit ist. Weiter können wir mitnehmen, Menschen liebevoll und klar zu begegnen und ihnen so einen sicheren Raum zu schaffen. Und im besten Fall gelingt uns das nicht erst dann, wenn der Mensch unser Gegenüber in so einer Situation ist, sondern schon vorsorglich als etwas, wo wir ausleben wollen, wo wir uns orientieren an Gott selber und an seinem Beispiel. Das wünsche ich mir und ich hoffe, wir können aus dieser Geschichte auch etwas für uns mitnehmen. Amen.
Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live miterleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Neben der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Möge Gott dich mit seiner Liebe und Nähe begleiten.